Impuls, der Wissenschaftspodcast von Herz 87.9.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Impuls mit mir, Johanna Mittelgöker. Heute sprechen wir über etwas, das eigentlich jeden Menschen in seinem Alltag erreicht, nämlich Maß und Übermaß. Man denke zum Beispiel nun mal an Portionsgrößen bei Mahlzeiten oder auch das richtige Maß an Medienkonsum, wie zum Beispiel beim Smartphone. Sehr oft haben wir unmittelbar mit Maßen zu tun. Aber natürlich lässt sich das Thema aus total vielen Perspektiven betrachten, gerade wenn es um Wissenschaft selbst geht. Wir könnten uns zum Beispiel fragen, wie viel dürfen WissenschaftlerInnen eigentlich an eigener Meinung vermitteln? Über all das wollen wir heute sprechen. Den Anfang macht ein kleiner Einblick in den Ursprung von Maßeinheiten.
Zentimeter, Meter und Kilometer. All das sind genormte und gängige Längenmaße. Aber wo kommen die eigentlich her? Die Basiseinheit Meter, aus der sich Maße wie Kilometer und Zentimeter ableiten, ist schon seit dem 18. Jahrhundert im Gebrauch. Genauer gesagt seit 1797. Da hat die französische Nationalversammlung den Meter als einheitliches Längenmaß bestimmt. Aber Meter und die davon abgeleiteten Maße wie Kilometer und Zentimeter waren längst nicht die ersten Maße. Schon vor der französischen Nationalversammlung mussten Längen angegeben werden. Dafür war damals Naturmaß benutzt worden. Wie der Name schon sagt, sind das eben Maße, die in der Natur vorkommen und ganz einfach genutzt werden können. Maße wie zum Beispiel Elle und Fuß wurden eben von dem menschlichen Körper abgeleitet. Aber das Problem mit diesen Maßen war, dass sie nicht einheitlich sind. Schließlich waren die Menschen auch früher schon unterschiedlich groß. Die Elle zum Beispiel leitet sich von der Länge des Unterarms ab. Im antiken Griechenland war eine Elle ungefähr 44 cm lang. Aber in anderen Regionen waren die Menschen eben größer oder kleiner, sodass die Länge einer Elle auch schon mal geschwankt hat. In Ägypten zum Beispiel war eine Elle nur 45 cm lang und auf Mallorca ganze 1,7 Meter. Ähnlich wie die Elle war auch der Fuß nicht einheitlich genormt. Der kürzeste Fuß war der römische mit nur 22 cm und der längste Fuß war der russische mit ganzen 53 cm. Der russische Fuß war also doppelt so lang wie der römische. Um Längen vergleichbarer zu machen, musste also ein einheitliches Längensystem her. Es wurden dann verschiedene Vorschläge gemacht und am Ende haben sich die Franzosen dann für das Metersystem entschieden und einen Meterprototypen entwickelt. Das war einfach ein Stab mit kreuzförmigem Querschnitt und die Striche darauf haben einen Meter gekennzeichnet. Dieser Prototyp ist dann nachgebaut worden und an Eichinstitute verteilt worden. Ab dem 1. Januar 1872 ist das Metersystem dann auch im damaligen Deutschen Reich in Kraft getreten. Aber auch heute werden noch Naturmaße wie zum Beispiel der Fuß genutzt. Die sind mittlerweile aber auch genormt. Ein Fuß entspricht heute 30,48 cm und wird besonders im angloamerikanischen Raum und in der Schifffahrt genutzt. Dort wird die Länge von Booten zum Beispiel auch heute noch in Fuß angegeben.
Also ich bin ja ganz froh, dass wir mittlerweile einheitliche Maße haben. Dieses Zahlenchaos damals hätte mich auf jeden Fall ordentlich verwirrt. Wobei diese Naturmaße ja schon auch praktisch waren. Dann mussten die Menschen früher nicht mit Zollstöcken oder Maßbändern rumfuchteln, sondern haben einfach den Arm irgendwo dran gehalten und fix was ausgemessen. Danke an meine Kollegin Ann-Kathrin für diesen kleinen geschichtlichen Flashback. Hat die Corona-Pandemie möglich gemacht. Wissenschaft ist in den Medien so präsent wie nie zuvor. WissenschaftlerInnen stehen zurzeit mehr und mehr in der Öffentlichkeit, aber nicht alle von ihnen bleiben bei einer guten wissenschaftlichen Praxis und kommunizieren sachgerecht und auf Augenhöhe. Einige verkünden auch sehr extreme Forderungen. Und da fragt man sich, in welchem Maß dürfen WissenschaftlerInnen eigentlich auch ihre persönliche Meinung einbringen? Und ab wann wird es vielleicht zu politisch oder sogar gefährlich? Diese Fragen haben wir mit Dr. André Lampe besprochen. Der ist Wissenschaftskommunikator und gibt Workshops für NachwuchswissenschaftlerInnen. Und meine Kollegin Katharina Czuroschun war mit ihm im Gespräch.
Als Wissenschaftskommunikator kommunizierst du ja über viele Aspekte in der Wissenschaft, über deine eigene Forschung und auch über die neuen Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft ziehen können. Inwieweit nimmst du dir denn den Platz und lässt auch deine eigene Meinung in die Kommunikation mit einfließen?
Es ist total schwer, das zu trennen. Nehmen wir einfach die Klimakatastrophe, nicht den Klimawandel, die Klimakatastrophe, vor der wir stehen. Sage ich ganz bewusst, und damit drücke ich ja schon eine Meinung aus, ich finde, es ist wichtig, die Klimakatastrophe auch so zu nennen. Eine Katastrophe, auf die wir sehenden Auges zusteuern. Und da bin ich immer noch sicher, dass ich als Wissenschaftler sagen kann, ich kann dafür Fakten präsentieren, die andere Menschen sehr gut zusammengetragen haben, die von Kollegen und Kolleginnen gegengecheckt wurden, wo tatsächlich eine gute Beweislage da ist, dass diese Sachen so sind, wie sie sind. Anstieg der Temperatur, gefährliche Folgen für Ozean und Meere, was Versauerung angeht, was das ganze Ökosystem angeht, Permafrostböden und so weiter und so fort, Naturkatastrophen, extreme Wetterphänomene und so weiter. Da bin ich überzeugt, dass ich solche Sachen auch beweisen kann. Aber dass ich zum Beispiel sage, es ist eine Klimakatastrophe, hat auch, da lasse ich meine Meinung mit einfließen. Dass ich das so vehement sage, dass ich meine Worte so wähle, ist auch getrieben von meiner persönlichen Meinung. Und ich finde da überhaupt nichts falsch dran. Niemand, also ich weiß nicht, hat irgendjemand gesagt, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin zwangsläufig neutral sein muss? Ein Wissenschaftler ist der guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet. Ich benutze die wissenschaftliche Methode. Wenn ich eine These aufstelle, versuche ich, experimentelle Daten zu sammeln oder in irgendeiner Form Evidenz, dass ich das belegen kann. Und dann präsentiere ich die Sachen. Ich sage, ja, also mit dem Wetter und mit dem Klima, das könnte schon irgendwie schwierig werden, ist eine andere Aussage, als wie ich das gesagt habe. Klimakatastrophe, Leute, das ist was anderes. Da setze ich auch meine Meinung ein und ich gebe der Sache Potenzial. Und ich denke, ich darf das. Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin darf das und sollte das auch tun.
Würdest du denn sagen, dass WissenschaftlerInnen auch verpflichtet sind, das zu tun? Oder siehst du da auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wo viele WissenschaftlerInnen in der Öffentlichkeit stehen, kritische Aspekte?
Ja, aber nicht da, aber ich sehe kritische Punkte, aber ich sehe keinen kritischen Punkt darin, dass WissenschaftlerInnen in die Öffentlichkeit treten und sich positionieren. Um jetzt auf die Pandemie einzugehen, das, was mit Drosten passiert ist, dass er so, dass Kampagnen gegen ihn gefahren wurden, dass er in negatives Licht gestellt werden sollte oder es wurde versucht, das zu tun. Oder auch bei anderen Persönlichkeiten aus dieser Ecke. Ich finde schon, WissenschaftlerInnen sollten auf jeden Fall ihre Meinung auch kundtun. Es war so ein bisschen eine Fokussierung auf diese Virologie-Geschichte und plötzlich wurde Drosten und vielleicht noch zwei, drei andere in diese Situation hineingeschubst. Ja, sag uns alles. Aber das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft. Aufgabe der Wissenschaft ist, die Evidenz zu präsentieren und die auch öffentlich kundzutun und zu diskutieren und das auch als Meinung anzubieten.
Wie schätzt du denn die Rolle von Wissenschaftskommunikation ein, wenn man jetzt daran denkt, dass das Wissen auch der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll?
Wissenschaftskommunikation ist nicht wirklich eine Disziplin. Ich wehre mich ein klein wenig dagegen, das Disziplin zu sagen, sondern eher sowas wie ein Prozess, der von vielen verschiedenen Akteuren gemacht werden kann. Das Bild ist halt irgendwie schon ein klein wenig komplizierter und wir versuchen jetzt irgendwie, Pandemie und Wissenschaft wird plötzlich wichtig, versuchen eigentlich Sachen aufzuholen, die vernachlässigt wurden. Von Medien, von Einrichtungen, auch von der Wissenschaft an sich. Es gibt einige Wissenschaftler, die das und Wissenschaftlerinnen, die das total toll machen, die auch eine breite Followerschaft haben, die tolle YouTube-Videos machen, die diverseste Kanäle bedienen. Aber also was kann die Wissenschaftskommunikation tun? Ich finde, Wissenschaftskommunikation gehört zur Wissenschaft eigentlich dazu. Jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler sollte auch ein Teil seiner Zeit Wissenschaftskommunikation widmen. Nicht zwangsläufig, dass er oder sie es selbst tut, aber wenigstens Zeit darauf verwenden, so wenn sie oder er nicht der Typ dafür ist, das jemandem zu erzählen, der als Übersetzer wirkt. Oder auf jeden Fall Skills dafür entwickeln, dass man das vielleicht doch tatsächlich selber macht. Das würde ich dazugehören. Wissenschaftsjournalismus, ganz, ganz wichtig. Die Einrichtungen sollten auch kommunizieren. Und da gibt es zum Beispiel auch seit 2015 erst einen Kodex für Wissenschafts-PR, gute Wissenschafts-PR und PR oder Wissens-PR, das aus den Einrichtungen kommt. Da sollte man zum Beispiel als Universität oder Institut auch einordnen. Nicht Pressemitteilungen hier, wir haben die geilste neue Technik, ihr könnt euch nicht vorstellen, was dabei rausgekommen ist, sondern dass man auch Grenzen und Limitationen von einer Technik aufweist, dass die Leute sich dazu verpflichten. Aber bisher sind es nur Leitlinien und keine Selbstverpflichtung.
Und wenn du jetzt an die Zukunft von Wissenschaftskommunikation denkst, was würdest du dir da für die Zukunft wünschen? Also welche Entwicklungen, welche neuen Wege, was können wir da tun, damit das noch besser funktioniert?
Ja, ich würde mir wünschen, aber ich glaube, es wäre auch gut, Folgendes zu tun. Erstens, an jeder Uni und an jeder Fachhochschule sollte so früh es geht, ab dem Bachelorstudiengang, es ein verpflichtendes Modul geben, dass jede Studentin, jeder Student Grundbegriffe von Wissenschaftskommunikation vermittelt bekommt. Dass er weiß, was das ist, was das für ein komplexes System ist, wie man etwas herunterbricht, wie man etwas vereinfacht, angepasst auf das Fach. Ich weiß nicht, wer das unterrichten soll, aber es sollte von Grund auf, wenn man jemanden zu einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin ausbildet, sollte das von Grund auf zum Curriculum gehören. Ich sag nicht total viel Zeit. Eine Semesterwochenstunde. Aber wenn man damit im ersten Semester anfängt und damit nicht aufhört, bis jemand seinen Doktor hat, dass das so eine Verpflichtung ist, dann wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. Jeder Mensch, der in irgendeiner Form in der Didaktik tätig ist, sollte vielleicht ab und zu auch mal in die Schule reingehen. Oder jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, die darauf Bock hat. Das würde die Sache auch ein bisschen mehr in die Gesellschaft spülen. Und dann Forschungsförderung. Jede Förderung, die durch die öffentliche Hand passiert, sei es EU-Gelder, und bei der EU ist es mittlerweile schon so, wenn man Forschungsgelder von der Europäischen Union bekommt, dann muss man ein Konzept für die Wissenschaftskommunikation abgeben. Und mittlerweile ist es in der EU auch so, dass diese Regularien sehr, sehr eng sind. Also das ist nicht mehr so, man kann da so nochmal eine Seite dranhängen. Nein, das muss ein ausgeklügeltes und ausgefleischtes Konzept sein für Wissenschaftskommunikation. Das würde ich mir auch für alle Forschungsgelder, die aus deutschen Steuergeldern kommen, wünschen. Dass es verpflichtend ist, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, für dieses Forschungsvorhaben 4 Millionen Euro bekommt, dann sind davon, ich weiß nicht, 250.000 über die Laufzeit von 4 Jahren sind dediziert nur für Aktionen der Wissenschaftskommunikation gedacht. Diese müssen evaluiert werden und auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Und dann kriegt man eventuell auch was auf den Sack oder wird nicht verlängert, wenn man schlechte Wissenschaftskommunikation macht, wenn man nicht mit den Bürgern spricht. Das wären so Sachen. Und die Medien, WissenschaftlerInnen zu Wort kommen lassen, mehr, vielleicht auch mit Themen, die gerade nicht Nachrichtenwert haben, weil das Internet ist groß. Warum nicht mal so ein paar Sparten abdecken? Und da könnte die ARD mit den vielen angeschlossenen Sendeanstalten ein breites Bild abbilden. Aber auch mein Aufruf, wenn es Forschungsförderung gibt, wo Wissenschaftskommunikation drin vorgesehen ist, dann können die großen Verbünde, Sonderforschungsbereiche oder also die ganzen Forschungsgesellschaften, Max Planck, Leibniz, Helmholtz und so, tun schon Sachen, um auch WissenschaftlerInnen, die bei ihnen beschäftigt sind, eine Stimme zu geben auf den diversen Kanälen. Aber ich glaube, das muss noch mehr werden, damit das auch tatsächlich in der Bevölkerung, sage ich jetzt einfach mal, ankommt. Und man darf nicht darauf verlassen. Das ist der letzte Punkt. Man darf sich nicht nur darauf verlassen, dass interessierte Menschen von außen zu einem kommen, sondern man muss sich auch Dinge überlegen, wie man Menschen anspricht, die sagen, ach ja, mit Wissenschaft, keine Ahnung. Solche Guerilla-Sachen finde ich auch toll. Habe ich auch ein kleines Projekt, das heißt Plötzlich Wissen, mit Inga-Marie Ramko und Julia Schnetzer zusammen, kurzer Werbeblock. Genau, da versuchen wir auch sowas. Wir gehen halt raus und machen auf und sind ansprechbar zum Anfassen und zum Quatschen als Menschen, die auf der anderen Seite Wissenschaft betreiben. Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin und alle die es irgendwann mal werden wollen, erklärt Sachen nicht für Dumme. So gut wie niemand ist wirklich dumm. Macht es genial einfach. Dann habt ihr direkt einen positiven Spin an der Sache und dann fängt es auch an, garantiert irgendwann Spaß zu machen. Und wenn euch jemand sagt, es ist doof, was ihr macht, nehmt es als Ansporn, dass ihr irgendjemandem auf die Füße getreten habt und was richtig tut.
Wissenschaftskommunikation ist ein komplexes Zusammenspiel von Medien, Politik und Wissenschaft. Die WissenschaftlerInnen selbst müssen sich aber nicht hinter der Wissenschaft verstecken, sondern dürfen auch gerade wegen ihrer fachlichen Kompetenz für ihre Meinung einstehen. Das war der Wissenschaftskommunikator Dr. André Lampe im Gespräch mit Herz87.9-Redakteurin Katharina Czokoschuh. Habt ihr schon mal ein Shirt aus Hanf getragen? Ich auf jeden Fall nicht. Dabei ist Hanf eine gute Alternative zu Baumwolle, zumindest was den Wasserverbrauch angeht. Laut einer Studie von ForscherInnen des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie nutzen Hanfpflanzen das Wasser, was sie kriegen, nämlich 6-mal effizienter als Baumwolle. In einem Feldversuch hat das Forschungsteam 2 Hanfsorten angepflanzt, und zwar im Nordwesten Potsdams, in einem der trockensten Anbaugebiete Deutschlands. Und die Ergebnisse beruhen auf Beobachtungen aus dem Jahr 2018, also einem extrem niederschlagsarmen Jahr. Und da zeigte sich eben im Vergleich, auf einen Kubikmeter Wasser kommen 2,4 Kilogramm Industriehanf, aber nur 0,4 Kilogramm Baumwolle. Heißt also, Hanf bietet durch den geringeren Wasserverbrauch eine viel umweltfreundlichere Alternative zu Baumwolle, auch weil die Hanfpflanze nicht so einen großen Bedarf an Pflanzenschutz und damit Pestiziden hat. Mit Blick auf den Klimawandel wird es ja auch immer dringender, ein richtiges Maß an Ressourcenverbrauch zu finden, so eben auch beim Wasserverbrauch in der Landwirtschaft. Ich liebe Chips. Und wenn ich eine Chipstüte aufmache, dann könnt ihr mir glauben, ich esse die Packung meist komplett auf einmal auf. Und mir ist bewusst, ja, dass die Portion übermäßig groß ist, aber ich habe mal auf die Tüte geguckt und da steht ja meist drauf, eine Portion sind 30 Gramm. Ich habe das tatsächlich mal abgemessen und fand das einfach total wenig. Mein Kollege Cem Sarigül kann mir jetzt aber sicher meine Fragen zu diesen Portionsgrößen beantworten. Cem, jetzt erstmal ganz generell, wieso fällt es uns so schwer, die richtige Menge an Essen zu uns zu nehmen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir uns nicht so wirklich Gedanken darüber machen. Wir orientieren uns bei der Chipstüte an der Größe der Verpackung oder bei Nudeln an der Größe des Tellers. Und als Kinder haben wir gelernt, den ganzen Teller aufzuessen.
Das kenne ich auf jeden Fall auch aus meiner Kindheit, aber ist am Ende nicht eher mein Appetit bzw. Hunger ausschlaggebend, weil mein Körper sagt mir doch eigentlich, wenn er satt ist.
Ja, der Hunger spielt natürlich auch eine Rolle, aber Forschende der University of Cambridge haben in einer Metastudie herausgefunden, dass Menschen mehr essen und trinken, wenn man ihnen größere Portionen oder Verpackungen anbietet. Und das bedeutet, wenn ich kleinere Portionen oder einen kleineren Teller vorgesetzt bekomme, dann esse ich auch weniger.
Was macht das denn jetzt auf Dauer mit uns, wenn wir ständig zu viel auf dem Teller haben?
Wer regelmäßig zu viel isst, der belastet Magen und Darm und das führt zu Unwohlsein und Schlafstörungen. Und bei zu viel Reis, Nudeln und Kartoffeln steigt auf Dauer auch der Blutzuckerspiegel, Stichwort Diabetes. Und zu Übergewicht führt das natürlich auch.
Alles verständlich, aber jetzt will ich ja gar nicht jedes Mal mein Essen wiegen, weil mir das einfach viel zu viel Aufwand ist oder ich vielleicht auch einfach gar keine Waage habe. Gibt's da irgendeinen Trick?
Ja, da haben Forschende der British Nutrition Foundation einen schönen Leitfaden rausgebracht, der Tipps zum einfachen Portionieren gibt. Es wird die Handportionierung benutzt. Bei Kartoffeln nimmt man die geballte Faust als Portionsgröße oder bei Spiralnudeln kocht man so viel, wie in 2 aneinandergelegte Hände passt. Und bei Fleisch und Fisch nimmt man die Hälfte der Handfläche. Und Gemüse darf ruhig mehr gegessen werden.
Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit gelernt habe, zu viel zu essen, werde ich denn davon dann auch satt?
Also die Portionsgrößen sind für eine durchschnittliche, gesunde Person gedacht. Wer zum Beispiel viel Sport treibt, der darf sich natürlich eine größere Portion gönnen. Und dieser Leitfaden versucht eben, das richtige Maß wieder einzuführen, indem man die Größe der Hände als Maßstab nimmt. Größere Menschen haben größere Hände und dementsprechend darf deren Portion größer sein. Und bei kleinen Menschen ist das eben umgekehrt. Und ausprobieren kann man das ja ruhig, ist ja auch ganz einfach.
Portionsgrößen entscheiden also, wie viel wir zu uns nehmen und zu uns nehmen sollten. Dabei essen wir meistens zu viel, weil wir durch große Verpackungen einfach drauf getrimmt wurden, auch mehr zu essen. Ein bisschen Maß lässt sich aber mit dem Leitfaden für das Handportionieren der British Nutrition Foundation einbringen. Den findet ihr nach der Sendung auch auf unserer Homepage unter radioherz.de. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Cem für die Infos. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge des Wissenschaftspodcasts Impuls von Herz 87.9, heute über Mars und Übermars. Ich bin auf jeden Fall wieder etwas schlauer geworden, auch wenn man ja bekanntlich nie auslernt. Ich bedanke mich noch bei meinen KollegInnen Paloma Schlichting, Katharina Choroschun und Cem Sarigö für die Vorbereitung und den Schnitt.